Liebe Gemeinde, stellen Sie sich vor, morgen Abend oder heute Abend, Sie sind zu Hause, es klingelt, da steht einer vor der Tür und sagt, ich gehöre zu Ihrer Kirchengemeinde und möchte Sie zurechtweisen, denn Sie führen ein unordentliches Leben. Was würden Sie denn machen? Er würde vielleicht auch noch seine Lohnsteuerkarte rausziehen und würde sagen, hier steht, ich wohne in der Saarlandstraße und da steht e.V., also ich gehöre zu Ihrer Gemeinde, ich darf das. Und ich lese jetzt mal unseren Predigttext vor, da steht es nämlich drin. Wir ermahnen euch, Brüder, steht im 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer einander und allen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass. Dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Jesus Christus gehört. Löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird es tun. Da steht ja noch mehr. Da steht ja nicht nur drin, dass einer kommt und mich zurechtweist. Da steht auch noch, dass er mich Ängstlichen ermutigen kann oder soll oder darf. Oder dass er sich der Schwachen annimmt. Stellen Sie sich mal vor, da kommt einer und sagt, ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich mich der Schwachen annehmen soll. Wir sind doch nicht schwach, oder? Das sind doch immer die anderen. Naja, aber lassen wir es mal weg. Wie kommt es denn zu sowas? Kirche hat sich organisiert, da hat sich Gemeinde gebildet. Am Anfang war das wurscht, egal was für eine Ordnung man hat. Man hat sie nicht gebraucht. Man hat das Abendmahl miteinander gefeiert, indem man wie sonst immer Picknick gemacht hat. Man hat sich gefreut, man hat getanzt und gesungen und gebetet und all sowas. Und auch das Zusammenleben in der Gemeinde war was ganz anderes, weil Gemeinde können wir uns nicht vorstellen, wie sie heute ist. Gemeinde, das war damals das Zusammenkommen von Freunden, die in einem Geist zusammen waren, in einem guten Geist. Sie haben sich sehr nah gefühlt, nah auch Jesus Christus und Gott, und das hat gereicht. Aber irgendwann mal gab es dann doch Probleme und dann gab es die Notwendigkeit, bestimmte Ordnungen zu erstellen. Und auch wenn neue dazu kamen, wollte man denen nicht jedes Mal die ganze Litanei vorbeten, was man selbst gemacht hat und so, sondern man hat es zusammengefasst. Und so wie man eine Hausordnung in den Gang pinnt, so hat man auch in biblischen Zeiten schon Gemeindeordnungen gemacht und dabei auch so Fragen von Moral und Ähnlichem angegangen. Übrigens, die Reformationszeiten, und es gibt ja Reformationszeiten fast seit es Kirche gibt, die waren auch immer bemüht, neue Ordnungen zu errichten. Aber schwer ist das schon. Aber noch einmal, die Gemeindesituation ist zunächst einmal nicht zu übertragen. Wir hier in Ludwigshafen-Süd sind eine Kirchengemeinde, die begrenzt ist vom Rhein auf der einen Seite, von der Bahn auf der anderen Seite, da von dem Bahndamm und dort vom, wie heißt er denn, der Damm da, wo uns von Mundenheim trennt, zwischen Feuerwehr und Teufelsbrücke. Der Adlerdamm, genau, vielen Dank. Ich wollte bloß wissen, ob Sie sich gut auskennen in Ihrem Stadtteil. Ja, Adlerdamm. Ja, aber ist denn das Gleiche wie damals Gemeinde? Da gab es auch ja in Jerusalem zunächst mal eine, aber dann gab es viele verschiedene. Aber so die Abgrenzung nach Wohngebieten, sind wir uns deswegen nahe, weil wir hier in diesem Karree wohnen? Oder weil wir evangelische Kirchensteuer bezahlen? Also das Kirchensteuersystem hat sicher manches Gute, aber auch einen großen Einfluss auf das Kirchenbild und das Kirchenverständnis. Das ist schon einmalig bei uns hier in Deutschland. Es ist überall sonst viel personaler bezogen als hier und nicht so gemauert nach Bezirken und Straßen und manchmal noch nach Straßennummern. Die Linken gehören zur einen Gemeinde, die Geradzahligen, die Ungeradzahligen gehören zur anderen Gemeinde. Schwer zu verstehen. Und dann ist natürlich so ein Anspruch, dass jemand hingeht und einen anderen zurechtweist und zu mir kommt und sagt, Herr, ich kehre zu deiner Gemähe. Das passt natürlich dann nicht und ist nicht übertragbar. Aber ich denke, Gemeinde in einem Sinn, wo so etwas funktioniert, ist was anderes. Und ich möchte Gemeinde zunächst immer übersetzen mit Gemeinschaft. Und Glaube, christlicher Glaube, ist ja nichts, was sich im Individuum irgendwo verliert, sich in unsere Seele ergießt, da ist es schön und kompakt und fest und eingeschnürt, sondern es ist immer was, was zu tun hat mit anderen Menschen und zumal mit denen wir wirklich zusammenleben. Also ist Gemeinde doch etwas anderes. Gemeinde in diesem Sinne sind doch die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und ich gehöre durchaus auch mehreren Gemeinden sozusagen an, am Arbeitsplatz zu einer anderen Gemeinschaft als im Familienkreis zum Beispiel oder unter Nachbarn und Freunden. Aber dort, wo wir beisammen sind und dort, wo wir Gemeinschaft haben, dort soll dieses gelten. Nun haben wir ein besonderes Problem, wir Menschen des 20. Jahrhunderts. Das Problem heißt Individualisierung. Das heißt, wir versuchen unser Glück eigentlich weniger über die Gemeinschaft zu erreichen, über andere, sondern vielmehr in uns selbst durch Rückzug. Das schwächste Argument dabei ist das pfälzisch-liberale Läwe und Läwe losse, ja, jo, beim anderen sich nicht einmische, der kennt ja auch auf die Idee kommen, mich auch zu sprechen. Nein. Schön getrennt, jeder für sich. Und in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts vor allem die Vollendung fast in der Selbstverwirklichung. Der Glaube, ich halte es für einen Irrglauben, dass der Mensch mit sich selbst, wenn er sich verwirklicht, glücklich werden könne. Es widerspricht aller unserer Erfahrung. Glück und Erfüllung gibt es eigentlich nur durch Gemeinschaft und mit den Menschen, mit denen man eben zu tun hat. Das ist das, was wirklich wehtut, was kratzt, denn Sie wissen ja selbst, wenn Sie so einen Wochenrückblick halten, was haben wir gemacht in dieser Woche? Was war da wichtig? In der Regel sind die vielen, vielen Stunden vorm Fernseher schon mal ganz egal. Ich meine, es war nicht schlecht, das Programm, sonst hätten wir es ja ausgemacht. Wir haben auch gut dabei geschlafen oft, ne? Zumindest geht es mir so. Und wir haben dabei eigentlich nichts versäumt. Aber einen großen Teil unserer Zeit haben wir allein verbracht mit einer Glotze. Und mir geht's zumindest so, wenn ich in dieser Woche Freunde getroffen habe, wenn wir was miteinander gemacht haben, dann ist das viel stärker und viel wichtiger als all das, was man allein getan hat, auf sich bezogen. Natürlich, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, muss man sich auch mal zurückziehen können. Man braucht auch mal Ruhe zwischendurch. Aber dort findet man vielleicht wieder Kraft, aber keine Erfüllung und kein Glück. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf unsere Bezüge. Wir haben es uns abgewöhnt, bei anderen uns einzumischen. Und haben es auch anderen abgewöhnt, zu fragen, wie es uns geht und wie da die Bezüge sind. Dabei ist es doch äußerst hilfreich. Nicht, wenn man, wie gesagt, so ja, künstliche Gemeinschaft einfach vorgaukelt, sondern wenn man wirklich in Gemeinschaft ist und dann auf einen zugeht und sagt, Herr Moll, also ich glaube, du laufst ein bisschen aus dem Ruder. Jetzt will ich da mal sagen, was ich beobachtet habe. Ich merke, du bist die letzte Zeit ganz schön griesgrämig. Ich merke, bei euch stimmt's mit dem Haussegen nicht. Mensch, nicht, wir sollten mal drüber reden. Wenn man Gemeinschaft pflegt, wenn Gemeinschaft da ist, dann geht das auch. Und dann hilft mir das auch. Ich meine, es ist nicht garantiert, dass ich dem auch wirklich zuhöre, aber zumindest höre ich es dann als Problemanzeige und auch als ein Hinweis, ich bin dem Menschen nicht egal. So, Seelsorge ist ja nicht Aufgabe des Pfarrers. Natürlich auch, weil er in den Fällen, wo die Gemeinschaft das nicht so gut kann, wo man also Spezialwissen braucht und Ähnliches, da ist er gefragt. Aber wieso erleben denn die Psychotherapeuten so einen Boom zum Beispiel? In den USA noch viel mehr als bei uns. Und zwar genau parallel zu der Entwicklung dieser Individualisierung. Weil Menschen in ihrer normalen Umgebung es nicht mehr gewohnt sind, über Probleme zu reden, einander zu beraten, auch wenn es mal schief geht, sich voreinander wirklich zu öffnen. Die Angst, der andere könnte da eine schwarze Stelle an seinem Leben entdecken, ist viel zu groß. Dabei wissen wir, dass wir sie alle haben. Ja. Das heißt, Gemeinschaft ist unglaublich wichtig. Das Wichtigste, was wir überhaupt haben. Nach allem, was Jesus predigt und was in der Bibel steht, finden wir Gott im Gesicht unseres Nächsten. Beim Nachbarn, beim Arbeitskollegen, in der Schule, bei den Mitschülern, überall dort. Und da ist ein unglaubliches Potenzial auch drin, dass die damals in dieser kleinen Gemeinde, wo sich jeder gekannt hat, auch gepflegt haben. Das ist unglaublich wichtig, dass man nicht aneinander vorbeiläuft, sondern Halt macht, wenn man sieht, da sind Probleme oder da ist was Schönes, da kann man helfen. Da, ja, zum Beispiel auch die großen Probleme unserer Zeit, die oft mit Alleinsein und Alkoholismus zu tun haben. Wie viele Menschen unter uns haben wir, die Alkoholprobleme haben? Das wäre oft in der Anfangszeit abzubiegen gewesen, wenn man einen gehabt hätte, der einen mal gefragt hätte. So selbsternannte Heiler sind nicht gefragt. Solche, die dann sagen, und du trinkst jetzt nichts mehr und ich pass auf und so weiter, dann gibt's eher ein Ausbüchsen, aber rechtzeitig. Wenn man miteinander lebt, wenn man Gemeinschaft hat und merkt, da gibt's Probleme, dass man sich dann wirklich einmischt und seine Meinung sagt und damit auch gleichzeitig sagt, du bist nicht allein. Da gibt's Menschen um dich außenrum, die haben ein Interesse. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Ein anderes sind zum Beispiel Beziehungsprobleme, die sich oft, nicht immer, aber leichter bewältigen ließen, wenn man im Gespräch einander nur sagen würde, dass man Probleme hat. Und damit auch merken würde, wir sind nicht allein. Zu der Gemeinschaft, zu einer Beziehung gehören auch Probleme. Und andere machen ganz ähnliche Erfahrungen. Also miteinander reden, nicht aneinander vorbeigehen, nicht einander total in Ruhe lassen, sondern miteinander Liebe üben. Das ist die Form, die für Gemeinschaft angemessen ist. Gehen wir nochmal durch den Text. Ich lese ihn jetzt nochmal vor und vielleicht klingt es jetzt ein bisschen anders als bei dem Mann, der da klingelt, unbekannt und sagt, ich gehöre zu deiner Gemeinde und ich muss ja. Es steht in der Bibel. Also, wir ermahnen euch, Brüder und Schwestern natürlich, sorry. Weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen? Dann steht nicht verdammt sie, sondern da steht ermutigt die Ängstlichen. Nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Ist klar. Es gibt so, bei einigen Sekten habe ich das schon gesehen, Leute, da ist also das Grinsen und das sich freuen, so eine Art Mitgliedsausweis. Ja? Kennen Sie das? Das versteinerte Lächeln, das oft sofort erkennbar ist als Fassade. Es gibt es nicht, dass sich ein Mensch immer freut. Aber in unserer Gemeinschaft steckt so viel an Freude und so viel Potenzial. Das nehmen wir gar nicht wahr. Also freut euch ist allemal besser als zu sagen, heult. Kriegt euch in die Wolle und betet ohne Unterlass. Das ist auch wieder was, wo man meinen könnte, das sind die Betbrüder gefragt, die also äußerlich dann einen Vater Unser und einen Rosenkranz nach dem anderen runterbeten. Darum geht's nicht. Was ist denn Beten? Und jetzt sind Sie mal nicht böse, wenn ich eine ganz weite Definition ziehe. Beten ist Kommunikation. Beten ist, aus dem Ich herauszutreten, zu kommunizieren mit Gott, mit anderen. Und das Gebet braucht ja keine feste Form, das losgeht, lieber Gott, und das endet mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern Gebet ist zum Beispiel Fürbitte. Wenn ich an jemanden denke, dem es schlecht geht, und nur denke, ach, was für ein armer Kerl, und dann ist das ein Gebet, weil das beinhaltet nämlich Teilnahme am anderen. Es ist unheimlich wichtig, und da geschieht's. Ein Gebet kann auch ein Freudengebet sein, wenn man sagt, ach, wie schön, ja. Aber wo man das nicht einfach an sich vorüberziehen lässt und nicht einfach so in der Seele irgendwas wahrnimmt, sondern wenn man es rauslässt. Also verstehen Sie das nicht falsch. Betet ohne Unterlass heißt nicht von morgens bis abends so herumlaufen und die Welt nicht wahrnehmen, weil man so ins Gebet vertieft ist, sondern beten heißt Anteil nehmen, Anteil haben, sich öffnen, Kontakt herstellen mit Gott und mit allem anderen außen herum, denn Gott finden wir letztlich im Nächsten. Dankt für alles. Ich war gestern auf einer Hochzeit. Es war schön. Das Essen war fantastisch. Und bevor ich fortgegangen bin, bin ich in die Küche gegangen und habe denen gesagt, dass es mir sehr gut geschmeckt hat. Und das Essen war ja schon drin, das ist dadurch nicht besser geworden, aber ich habe gemerkt, dass die sich gefreut haben. Und ich habe, als ich es nochmal gesagt habe, ist mir das alles auch nochmal auf der Zunge zergangen. Jemandem wirklich zu danken bedeutet, den Anlass des Dankens höher zu bewerten und auch untereinander was zu verändern, Freude zu erzeugen. Also dankt für alles, das ist ja natürlich, wenn man es als Litanei versteht, danke, 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 oder als reine Höflichkeitsgeste. Nein, danken bedeutet etwas für den, der dankt und für den, der den Dank bekommt. Die Welt verändert sich ein Stück. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Was heißt denn das? Prophetisches Reden. Prophetisches Reden war schon immer Reden, das quer ging. Gegen die Gewohnheiten, gegen das, was wir für richtig erkannt haben. Und je älter wir werden, desto mehr haben wir ja die Sicherheit unserer Erfahrungen und all sowas. Und dann kommt so ein Jungspund an und redet da vollkommen verquer und hat neue Ideen, die man noch nie gedacht hat. Und das ist ja noch nie gegangen. Und wird auch. Nein, genau das ist es, wo Menschen neue Ideen bringen oder alte wieder aufgreifen, wo sie gegen die Gewohnheiten reden. Was bewirkt denn das alles und macht denn das alles? Ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe von denen, die anders gedacht haben als ich, immer viel mehr gelernt als von denen, die sowieso auf meiner Linie waren. Da gab es ja nicht viel Neues. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Und deswegen verachtet prophetisches Reden nicht und löscht den Geist nicht aus. löscht den Geist nicht aus, das passiert ganz schnell. Ich habe das neulich in einer ganz anderen Gemeinschaft erlebt. Da hat einer, der ist neu dazugekommen, haben alle gesagt, ach ganz toll, dass wir jetzt auch einen Jungen unter uns haben. Ja, dann hat er den Mund aufgemacht und ein paar Sachen gesagt. Und sofort sind alle, die schon da waren, auf ihn eingestürmt und haben gesagt, das geht nicht und das haben wir schon 10-mal probiert und wollen wir uns da noch anstrengen, es hilft nichts. Ja, der war schnell wieder weg. Löscht den Geist nicht aus. Gottes Geist spricht oft genau aus denen, die nicht sagen, was wir sowieso hören wollen. Und die alten Propheten waren durch die Bank Querdenker. Löscht den Geist nicht aus, prüft alles und behaltet das Gute, meidet das Böse und so weiter. Also, auf den ersten Blick ist dieser Text einer, wo man so macht. So dieses, weiß die zurecht, die ein unordentliches Leben führen, würden wir ja gerne machen, aber es darf keiner bei uns tun. Aber wenn man dann den Text nochmal liest und dann auch den Bezug zur Gemeinschaft hat, dann merkt man, dass es an unserer Gemeinschaft noch sehr viel zu tun gibt. Und wir müssen da ein Ruder wieder rumreißen. Das Ruder, das uns auseinander geführt hat in die eigenen vier Wände, in die wirklich nur vermeintliche Sicherheit des Ego, des Ich, wieder hin zum anderen, indem wir Gottes Angesicht sehen, wo wir ihm begegnen, wo wir viel mehr Erfüllung und Kraft bekommen als nur aus uns selbst. Amen.